Hi, ich bin Theresa Sickert und ihr hört Unter Mördern – Leben im Gefängnis. Eine Co-Produktion von RBB und Tagesspiegel. Für diesen Podcast ist meine Kollegin Katja Füchsel ganz tief eingetaucht in den Kosmos Knast und hat 4 Häftlinge über 1,5 Jahre begleitet. Das ist Folge 6 von 8 und der Start einer Doppelfolge. Freiwillig unter Mördern. Und damit willkommen in Haus 5.
Ja, im ersten Moment war ich total beschämt. Ich hatte immer das Gefühl, dass sich die Leute Mühe für mich gegeben haben und in mich vertraut haben. Vertrauen war nicht nur ein Gefühl, das haben sie dann auch. Und es hat mir einfach nur leid getan, dass ich deren Vertrauen so enttäuscht habe. Es war auch peinlich, ne? Also, oh, das, was sie vielleicht alle eh schon gedacht haben. Und mittlerweile hat das schon was Befreiendes, ja. Weil ich meine, ich kann jetzt hier sitzen und relativ schamlos darüber reden, was passiert ist. Also es ist nicht angenehm, aber ich kann sagen, ich bin Betrüger, ich bin Urkundenfälscher und das ist ein Teil von mir.
Das ist Amir Alami. Schon als Jugendlicher wurde er wegen Betruges in 144 Fällen zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Danach hätte es eine zweite Chance für ihn gegeben. Ein Leben in Freiheit. Mit einer Frau. Doch er wird wieder verhaftet. Heute ist Amir Alami 30 Jahre alt und sitzt wieder im Knast. Diesmal in Haus 5 der JVA Tegel, auf der Station der Lebenslänglichen. Ein Betrüger unter Mördern und Vergewaltigern. Er lebt freiwillig hier, wo die schlimmsten Schwerverbrecher weggeschlossen werden. Menschen, die andere umgebracht haben, die sich nicht unter Kontrolle haben, die andere abwerten. Und das bewusst und aus freien Stücken. Die Frage ist, warum? Es ist November 2023. Seit mehr als 3 Jahren sitzt Amir Alami seine 7,5 Jahre lange Haftstrafe in der JVA Tegel ab. Amir Alami heißt eigentlich anders. Zu seinem Schutz haben wir seinen Namen geändert. Katja, du besuchst ihn in seiner Zelle in Haus 5.
Und da sieht es eigentlich aus auf den ersten Blick wie bei allen anderen. Also ein schmaler Raum, ein Bett, ein Schrank, ein Fernseher, fertig. Nur dass bei Alami auf dem Regal juristische Fachbücher stehen und Dosen mit Proteinpulver. Alami ist 1,70 Meter groß, er hat eine athletische Figur, er hat schwarze Haare, einen getrimmten Bart, braune Augen, ein zurückhaltendes Lächeln und um seinen Hals trägt er eine dünne Kette mit einem goldenen Kreuz. Rechts vorm Fenster fallen mir dann Fotos und Bilder auf. Dieses eine Bild, das hat Alami aus einer Zeitung ausgeschnitten. Das ist so ein typisches Foto, was Zeitungen benutzen, wenn sie Cybercrime illustrieren wollen.
Ein schwarzer Hoodie.
Der schwarze genau Hoodie, dunkle Gestalt vom leuchtenden Laptop.
Das ist so eine Pinnwand, die mich beschreibt. Und mit Dingen, die mich beschäftigen. Und ja, das fand ich mal ganz treffend. Ja. Also weil ja gesagt wird, dass ein Großteil der Kriege im Cyberraum sich abspielt. Und da hat man natürlich immer das Vorstellungsbild von einer russischen Hackerarmee, die alle mit ihrem Kapuzenhoodie vor einem großen schwarzen Schreibtisch sitzen.
Warum haben sie das direkt aufgehängt?
Ja, weil ich so schön, weil das, was es symbolisieren soll, ne, das Kriminelle, das ist ein Teil von mir und mit Dingen, die mich beschäftigen. Und das ist ein Teil von mir, den ich, wo ich lernen muss, den zu akzeptieren.
Amir Alami hat die meiste Zeit seines Erwachsenenlebens in Haft verbracht. Draußen warten auf ihn seine Frau und seine kleine Tochter. Ein Fotokalender mit Bildern der Tochter hängt an der Wand. Und dann gibt es eben noch diese Pinnwand mit Erinnerungen an seine Familie.
Das hier ist der Flughafen, wo meine Frau und ich uns kennengelernt haben. Der jetzt mittlerweile wohl zerbombt ist. Ne, hier die Ukraine, ne, das Bild von meiner Frau. Hier die Planung für die nächsten Besuche, die Planung für die Woche, die Planung für den Monat. Das ist meine Strukturiertheit, die sich da, glaube ich, widerspiegelt. Und
das ist kein Bild von ihrer Frau, sondern eine Zeichnung, die ihre Frau gemacht hat.
Ja, genau. Jetzt, es war schon Überwindung, hier Fotos von meiner Tochter aufzuhängen. Ich bin nicht so derjenige, der das gerne präsentiert.
Das unterscheidet Amir Alami von den meisten Mitinsassen auf der Station der Lebenslänglichen. Er hat eine Frau, die zu ihm hält und er darf sie regelmäßig besuchen.
Und wann beginnt Alami seine kriminelle Karriere? Ist das sozusagen was Neues als mit der Frau oder steckt da schon ein bisschen was länger hinter?
ich hatte ja keine Klamotten, ich hatte ja nicht wirklich Geld vom Elternhaus aus und ich wollte einfach mal nicht auffallen in der Schule und wollte coole Klamotten haben. Und habe mir dann da bei bekannten Online-Shops, obwohl das ist ja jetzt verjährt, also bei den Standarddingern da, Zalando, Otto, S. Oliver und Konsorten da einmal die ganze Palette durchbestellt und dann auf eine Packstation bestellt. Und das abgeholt. Und tada, da waren die neuen Schuhe. So einfach war das. Also es war richtig simpel, ja.
Also eine ganz simple Sache für ihn. Und ja, vielleicht sowas wie eine Einstiegsdroge in Sachen Betrug, oder?
Ja, und so kommt er auf den Geschmack und fuchst sich hinein in die Welt des Darknets. Da findet er Freunde und findet, was man braucht, um sich auf Kosten anderer zu bereichern. Bald eröffnet er Konten unter falschen Personalien und fälscht die ersten Dokumente.
Das sind Glücksgefühle gewesen, wenn eine Methode durchging und man dann noch einmal in sein auf fiktive Personalien erstelltes E-Mail-Postfach die Bestätigungsmail bekommt, dass das Konto eröffnet wurde. Ich weiß es noch, mein erstes Konto, das ich selber eröffnet habe, das weiß ich jetzt noch, weiß welche Bank das war und so weiter. Und das sind Momente, wo ich halt als Kind dann bestätigt wurde. Du bist besser als ein System, als ein ganzes Konglomerat von Sicherheitsmitarbeitern. Und zwar nur mit dem, was du selber gemacht hast.
Also man merkt, das hat er sich wirklich gut in Erinnerung behalten. Das hat ihm offensichtlich wirklich einen richtigen Kick und auch Glücksgefühle gegeben.
Ja, und er macht sich, wenn man das so sagen kann, richtig gut. Und er bekommt auch Anerkennung von den anderen Mitgliedern in seiner Darknet-Gruppe.
War bei mir auf jeden Fall ein Teil des Ganzen. Es hatte was total Geheimnisvolles. Man kannte sich nicht. Und dann, ja, in sozialer Hinsicht, man wird es sind zwar dann schlechte Fähigkeiten, aber man wird nicht über das definiert, wo man herkommt, was für Klamotten man trägt, ob man Akzent hat, ob man schwarze Haare, blonde Haare hat, sondern man wird danach bewertet, was man kann. Auch wenn es jetzt in dem Falle Straftaten sind. Aber du kannst was, du hilfst anderen zum Straftatenbegehen und da kommt Dankbarkeit wieder. Und so entsteht halt in dem Sinne dort eine angenehme Atmosphäre auch. Ja. Das alles unter diesem sicheren Deckmantel der Anonymität kann man sich austoben.
Alami lebt dann bald zwei Leben. Also das als Amir, dem eher unauffälligen Kerl und der Sohn aus bescheidenen Verhältnissen. Und Amir, der Internetbetrüger. Und das ist für ihn viel mehr als nur Geld verdienen. Er sagt,
hört man ja auch, ne? Ist wie so eine kleine Familie, klingt's fast.
Genau, er sagt, das Betrügen, das wird dann für ihn zu so einer zweiten Haut.
Ich brauchte den Stress, ich brauchte die finanzielle Stabilität, um bei meinen Freunden so sein zu können, wie ich sein will. Okay. Und habe gesagt, das sind doch die Eigenschaften, die mich schätzen. Selbstbewusst, ich bin der Unterstützer, bei mir kann man fragen. Und so entwickelt sich so ein trügerisches Selbstbild, wo man dann unheimlich gut lernt, die Taten in ihr vor sich zu rechtfertigen. Du machst es, es ist scheiße, es bringt dich in den Knast, aber und dann wird abgebrochen. Man denkt nicht daran, es kommt jetzt mal in den Knast und Leute sind enttäuscht, sondern das ist so im eigenen Selbst dann drin, dass man anfängt, Charakterzüge, auf die man angewiesen ist, nicht mehr weiter zu hinterfragen, weil man fällt ja im Moment nicht damit auf die Schnauze.
Viele Jahre geht alles gut. Amir Alami geht aufs Gymnasium und macht das Abitur. Danach beginnt er ein Jurastudium. Mit seinen Betrügereien hat er sich ein angenehmes Leben gemacht. Er fährt einen Sportwagen, trägt teure Uhren und geht in schicke Restaurants. Doch dann fliegt er auf. Er ist 21 Jahre alt, als er zu 2 Jahren und 3 Monaten Jugendhaft verurteilt wird. Als er mit 23 entlassen wird, hat er ein Jurastudium mit Prädikat in der Tasche. Er glaubt, dass ihm nun der Premium-Arbeitsmarkt offensteht, dass eine rosige Zukunft vor ihm liegt. Doch es kommt anders.
Also so allgemein dachte ich, das wird so ein bisschen so ein Selbstläufer. Also ich habe mich jetzt überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, was eine Vorstrafe eigentlich heißt, gerade im juristischen Bereich. Jedenfalls nicht in der Tiefe, die geboten war. Also ich hatte erst mal gedacht, das muss noch ein bisschen Zeit vergehen. Also jobbe ich erstmal, komme über die Runden und da dachte ich so, ein Jahr wird schon passen, dann sehen ja auch alle, dass ich auf Bewährung bin und es läuft alles und also es lief ja alles so toll und die Studentenzeit war ganz toll und deswegen dachte ich, das wird alles ein Selbstläufer. So wie mich die Leute in Haft sehen, sieht mich dann auch mein künftiger Arbeitgeber. Ja, das war März, ne, direkt nach den mündlichen Examensprüfungen und dann habe ich halt jobcenter.de und dergleichen, ne,
habe ich Stellen gesucht, wissenschaftlicher Mitarbeiter, juristischer Mitarbeiter, Jurist, wie das dann heißt, ne? Nicht Volljurist. Und habe mich dann da einfach ganz unverblümt beworben, frisch aus einem Examen. Aber ich habe halt, weiß ich nicht, ich war halt zu ehrlich dann, habe gesagt, zurzeit sitze ich halt noch im Jugendvollzug, bin aber Ausgänger, also alles wunderbar, ich bin ja Ausgänger.
Also hier klingt ja schon so ein bisschen durch, es ist nicht so einfach wie gedacht. Und ich finde es schon so ein bisschen komisch, da ist ja Amir Alami ganz offensichtlich ein echt schlauer Typ mit einem super Abschluss. Aber er hat nicht darüber nachgedacht, dass es schwer sein könnte, wenn man mal im Knast war, dann doch noch einen Jurajob zu bekommen?
Und würde dann im Rahmen des Freigangs das Arbeitsverhältnis gerne antreten. So ungefähr waren die Bewerbungen. Und das war eine Anwaltskanzlei, auch mal so Wirtschaftsabteilung von so Forschungseinrichtungen manchmal auch. Also es wäre so querbeet. Und da kam halt nie was zurück. Wenn was zurückkam, dann Absagen oder halt dann einmal diese freche Antwort da, dass ich doch mit meiner Geschichte lieber ein Buch schreiben soll. Was vielleicht gar nicht so böse gemeint war, aber was in dem Moment natürlich zutiefst verunsichernd und verletzend war. Und es reihte sich ja eine Reihe von Absagen und Nichtreaktionen. Und das war dann so der erste Moment, wo ich dachte, Alter, von irgendwas muss der bald mal leben. Also das BAföG läuft aus. Wie soll denn das weitergehen, ne?
Amir Alami bewirbt sich bei mehreren Kanzleien und wird immer wieder abgelehnt. Keiner will einen Ex-Knacki. Und das ist auch ein großes Thema in unseren Gesprächen.
Ja, das war unheimlich frustrierend. Und das war kränkend auch, dass ich gesagt habe, also ist alles, was ich habe da so viel rein. Ich meine, erste Staatsexamen brechen manche Leute dran zusammen, die in Freiheit die günstigsten Bedingungen haben. Ja, und ich habe unter den ganzen Bedingungen, ich habe ja ein Jahr unter Regelzeit das Studium beendet. Also ich habe es mir noch, und ein Jahr U-Haft gehabt, also quasi alles dreifach gemacht. Ich habe mir so den Arsch aufgerissen, das war weiß Gott nicht einfach und das war alles nicht richtig. Und da war dann schon Frust da. Und dann, wenn man sich dann auch an Arbeitgeber wendet und man dann da Antworten bekommt, wie schreiben Sie mal ein Buch mit Ihrer Geschichte, aber bewerben Sie sich hier nicht. Das war wirklich der Tenor. Dann denkt man sich doch, ey Alter, wisst ihr was, ich mache euch jetzt richtig platt.
Also ich kann diesen Frust schon verstehen, aber ehrlicherweise wundere ich mich trotzdem, dass er sich darüber überhaupt keine Gedanken gemacht hat.
Naja, er hat es ein bisschen weggeschoben. Er war das Vorzeigebeispiel der Resozialisierung. Das war ein Jugendlicher, der hat einen Fehler gemacht, war im Gefängnis, hat dann da sein Studium aufgenommen und alle haben Hoffnung in diesen jungen Mann gesetzt, der jetzt dieses Examen im Gefängnis gemacht hat. Sommer 2018 bewirbt er sich dann in Berlin für den juristischen Vorbereitungsdienst.
Also was heißt das?
Das ist das Referendariat. Mhm. Wenn du also Volljurist werden möchtest, als Staatsanwalt arbeiten willst, Richter, Rechtsanwalt, dann machst du ja das zweite Staatsexamen und dafür musst du das Referendariat machen. Aber seine Bewerbung weist das Kammergericht in Berlin zurück.
Denn auch hier will man wieder keinen Ex-Häftling haben.
Genau, es ist nämlich so, in der Berliner Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Juristen steht, dass die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst versagt werden kann, wenn der Bewerber wegen einer vorsätzlichen Straftat rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 2 Jahren verurteilt worden ist.
Und genau das war ja bei Amir Alami der Fall.
Aber Alami argumentiert, Jugendstrafe ist nicht gleich Haftstrafe und er geht in die zweite Instanz.
Da war eine Zeit, wo ich irgendwo nicht verlieren konnte und meinen Frust irgendwo hinladen musste und sagen musste, jetzt zahle ich es euch heim.
Das Verfahren läuft also. Und das Gerichtsurteil wird später auch nochmal wichtig werden. Aber zu diesem Zeitpunkt ist für Amir Alami noch nicht klar, wie es ausgehen wird. Die rosige Zukunft, die er sich mal ausgemalt hat, die scheint aber in weite Ferne gerückt zu sein. Und auch privat läuft es nicht gut.
Meine Grundsituation war alles andere als sicher. Meine Freunde waren nicht mehr so zusammengewachsen. Das war, weil einfach jeder ein bisschen zu tun hatte mit seinem Studium, mit seiner Arbeit. Ich war frustriert. Ich habe so viel getan und es findet keinen Anklang. Ich werde schlecht gelaunt. Das ist dann ziemlich von Mitbewohnern, von Freunden. Ja, und am Ende des Ganzen steht halt eine Rückfälligkeit. Ne? Also das hat dann eine unheimliche Abwärtsspirale wieder genommen.
Das Leben draußen ist weitergegangen. Es hat keiner auf Amir Alami gewartet. Und Alami sucht jetzt nach Halt. Aber er findet ihn nicht. Er geht zurück ins Darknet.
Er hält es einfach nicht aus ohne seinen kriminellen Kick. Als hätte er gar nichts gelernt. Noch in derselben Woche setzt er sich wieder an den PC.
Er ist wieder da. Ach, da bist du ja wieder. So, ja, Leute, ihr wisst ja, was passiert ist und ihr könnt es euch ja vorstellen. Und auf einmal hatte man wieder diese bunten Farben der Usernames da und es hat sich alles nicht wirklich viel geändert. Und man ist von einem Tag auf den anderen wieder versetzt in den alten Status und da ist man auf einmal willkommen.
Und er stellt fest, seine alte Masche, die funktioniert immer noch.
Dann habe ich wieder angefangen und das habe ich dann irgendwann so verschleppt. Das ist so, wenn man dann da einmal drin ist in diesem System, es funktioniert ja alles, es ist ja nicht wirklich greifbar, ich sitze da vor meinem Laptop, ich hole ab und zu mal ein paar Briefe ab und so kam dann eins zum anderen.
Alami sagt, er weiht niemand ein, seine Freunde nicht, seine Mutter nicht, seine Großmutter nicht, seine Schwester. Niemand ahnt, dass er schon wieder rückfällig ist. Niemand bekommt irgendetwas mit.
Es war ja dann keine große Kraftanstrengung mehr, dieses falsche Abbild aufrechtzuerhalten. Weil es war ja im Prinzip das, was meine Freunde von mir kannten. Und es war jetzt nichts irgendwie, bei einem Kokser merkt man das, oh, der nimmt wieder was. Aber okay, so ist er jetzt, wie er immer ist. Und das ist ja dieses die Türkische auch am Darknet, dass du halt diese zwei Rollen unheimlich gut einnehmen und miteinander vereinbaren kannst, ja.
Das Leben nach dem Knast ist für Amir Alami nicht einfach. Es geht nicht so vorwärts, wie er sich das wünscht. Er braucht eine Auszeit. Im Oktober 2017 macht er Urlaub in der Ukraine. Und hier scheinen sich zum ersten Mal seit Monaten die Dinge zum Guten zu wenden. Alami lernt eine Frau kennen. Sie verlieben sich und gehen eine Fernbeziehung ein. Und eigentlich ist das ja alles ziemlich schön, aber diese Beziehung auf Distanz, die stellt ihn auch ganz schön vor Herausforderungen.
Er will seine Freundin natürlich regelmäßig sehen und muss in die Ukraine dafür fliegen. Wie besorgt er sich das Geld für die Flüge? Durch seine illegalen Geschäfte im Internet. Ja. Und hier besorgt er sich dann auch irgendwann ein tadelloses Führungszeugnis und so tilgt er dann diese Haftstrafe aus seinem Lebenslauf. Also bewirbt sich erneut auf Jobs mit diesem neuen Führungszeugnis und es klappt, jetzt klappt's. Ab Dezember 2018 arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer großen Berliner Wirtschaftskanzlei und zwar in der Compliance-Abteilung ausgerechnet.
Also das ist schon wirklich absurd, gerade in der Compliance-Abteilung. Also vielleicht für diejenigen, die nicht so genau wissen, was das bedeutet. Das sind die Expertinnen und Experten dafür, dass also die Mandanten und Mandantinnen in dieser Kanzlei keine Rechtsverstöße begehen, damit eben das Unternehmen weiterhin gut dasteht oder man eben keine teuren Kosten hat für Prozesse und so weiter. Ausgerechnet der Amir Alami, der Betrüger, der arbeitet jetzt in dieser Abteilung.
Ja, und das ist natürlich besonders frech. Aber er macht es gut. Und in der Wirtschaftskanzlei wird Alami dann auch gut behandelt und geschätzt von seinen Kollegen. Er sagt, hier habe sich deshalb auch das schlechte Gewissen irgendwann gemeldet.
Das war ja dann das, was ist das erste Mal? Aber es war dann, hatte er was von Betrug ohne Laptop, wenn ich da hingehe. Und ich bin nicht der Saubermann, der ich vorgab zu sein. Und da hatte ich schon, also das war eine gewaltige Verdrängungsleistung. Aber da lief ich schon mal morgens da dann am Tresen vorbei am Empfang und da wurde ich nett begrüßt und ich dachte mir, ey, oh, wenn ihr wüsstet, was für ein Idiot. Aber ich meinte, das war gar nicht mit Häme verbunden im Moment, sondern das war wirklich einfach unangenehm und das war eine riesen Verdrängungsleistung. Oder wenn es dann nochmal Betriebsfeiern gab oder so, dann dachte ich mir auch so, boah, eigentlich gehörst du hier gar nicht hin. Also das war dann nicht immer angenehm, aber das war dann so, ja, jetzt hast du das hier angefangen, jetzt musst du es auch durchziehen, ja. Jetzt musst du dieses Bild auch aufrechterhalten. Und das war dann dazu in der Lage, alles, was sich da auftat, irgendwie über den Tisch zu ziehen.
Aber Alami, der belügt ja nicht nur seine Kollegen, auch seine Freundin weiß nichts von seinen illegalen Machenschaften.
Ja, ich hab's ihr nie gesagt. Sie meinte, sie hatte immer so ein komisches Bauchgefühl, weil sie wusste, dass ich schon mal in Haft saß. Aber das war immer ein Thema, was wir außen vor geklammert haben. Also ich habe ihr das nie gesagt. Das ist so eine Mischung aus Schutz von ihr und Schutz von mir. Also das gehört einfach nicht, trägt jetzt nichts zum Eheleben bei. So war meine Logik damals. Und deswegen, sie konnte es so erahnen. Also sie hat ja auch gesehen, das Geld kommt irgendwie immer her. Aber auf der anderen Seite kommt sie aus einem Land, wo man viel weniger verdient. Und ich konnte es immer damit rechtfertigen, dass in Deutschland, einem wohlhabenden Land, verdient man halt auch mehr Geld. Und so war es halt ziemlich leicht, das zu verdrängen.
Er will jetzt seine Freundin nach Deutschland holen. Im Oktober 2018 heiraten sie.
Und das ist ja aber eigentlich gar nicht so einfach, wenn man im Nicht-EU-Ausland lebt, wie seine Frau, die ja aus der Ukraine kommt.
Ja, aber dann fälscht er wieder ein paar Dokumente und dann stellt tatsächlich die Behörde ein Visum aus. Und im April 2019 zieht Maria nach Berlin.
Amir Alami weiß, dass das Leben, das er führt, auf sehr dünnem Eis gebaut ist, aber er verdrängt das alles. Denn irgendwie fühlt sich ja auch alles gerade ganz gut an. Er hat einen angesehenen Job, er hat Geld, er bekommt Anerkennung, er hat eine Frau, die er liebt und bald auch ein Kind. Anfang September wird Amir Alamis Frau schwanger. Aber das Glück wird nicht lange.
Nee, auf dem Weg zur Arbeit morgens, ja. Das war dunkel, ja, und dann bin ich zum Bus um 7 Uhr und dann kamen mir da zwei maskierte Gestalten entgegen und ich dachte erst, die wollen mich jetzt überfallen oder so, aber dann haben sie relativ schnell Klick gemacht und dann war das auch eigentlich relativ sachlich. Dann hieß es, wer bist denn du, wurde ich gefragt und dann habe ich, glaube ich, gleich gesagt, der Perso ist in der linken Jackentasche, weil ich ja dann schon am Zaun stand mit den Händen auf dem Rücken. Dann kamen halt von allen Seiten die Autos, die standen da. Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Ich glaube, man war da auch ein bisschen überrascht, dass ich da so früh aus dem Haus gegangen bin. Und dann kamen von allen Seiten halt die Autos.
Es ist der 15. September 2019, morgens gegen 7 Uhr. Amir Alami wird festgenommen, in Schlips und Anzug.
Na, ich bin da dann in Handschellen, da über die Straße, ich war nicht weit gekommen, in dem Sinne. Und dann sind wir da hoch. Haben die geklingelt und geklopft, glaube ich, an der Tür. Da wurden auch irgendwie gefühlt immer mehr Leute um mich herum. Also auf einmal kamen aus allen Ecken und Löchern Leute. Und dann hat meine Frau aufgemacht, noch im Morgenmantel. Und ja, dann wurde ihr gesagt, dass die Wohnung durchsuchen müssen, mich festgenommen haben. Dann wurde ich auch relativ zeitgleich in die Wohnung wieder reingeführt, aber halt weg von ihr. Ich durfte ja nicht mit ihr reden. Also das war dann erledigt und wir wurden auch während der Durchsuchungsmaßnahme auch getrennt gehalten.
Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet Betrug, Urkundenfälschung und gewerbsmäßiger Handel mit Dopingmitteln in insgesamt mehr als 200 Fällen. Das muss so krass gewesen sein für die Ehefrau, oder?
Sie ist gerade mal 4 Monate in Deutschland. Die kann die Sprache nicht, die hat keinen Job, hat keine Freunde. Ihre ganze Zukunft hat sie auf Alami aufgebaut. Und auch wenn sie vielleicht irgendwann irgendwas geahnt haben könnte oder ihr das irgendwie komisch vorkam, an diesem Morgen, da fällt die aus allen Wolken.
Ich saß da im Wesentlichen im Wohnzimmer, ist ja offen und hab dann da alles beobachten dürfen. Und dann kam ein Bediensteter nach dem anderen und dann ging die Wohnungsdurchsuchung los. Da hatte ich jetzt auch nicht mehr wirklich einen Überblick, weil dann da auch in jeder Ecke Gespräche stattfanden über sichergestellte Asservate. Das waren bestimmt 20 Leute. Dann haben die manchmal so zwischendurch mir Fragen gestellt, was ist, wenn sie es nicht identifizieren konnten. Das waren dann meistens irgendwelche harmlosen Gegenstände, jetzt so Fitnessprodukte, irgendwelche Pillen, wobei die auch zum Teil beschlagnahmt wurden. Ja, da war das Bargeld, ne? In der Suppendose. Das war aber, also das war jetzt kein geheimes Verstecken. Das waren diese Dosen, die man aufschrauben kann, die halt zwischen ein paar anderen Dosen standen in einem Regal. Und ja, der Bedizite, der das gefunden hat, der ist da ziemlich straight hin. Wahrscheinlich kannte der die privat oder aus irgendeiner Schulung oder so, aber der hat da hingegriffen und wusste sofort, dass da was drin ist. Und haben die Dosen aufgeschraubt, da war dann die Bündel Bargeld drin und dann.
Wie viel?
Ja, waren 70.000 Euro, geschätzt irgendwie, also an die 70.000 Euro oder da drin waren es ein bisschen weniger.
Kannst du dich noch an den letzten Blick oder den letzten Satz erinnern, den du Maria dann?
Naja, sie hatte mich dann an der Tür gefragt, ob es länger wird als 3 Monate. Das war natürlich, von ihr natürlich irgendwie hoffnungsvoll und ein bisschen naiv, aber. Da meinte ich, das wird auf jeden Fall eine längere Geschichte. Also ich konnte dann auch nicht weiter hingucken, weil in dem Moment brach mir das einfach das Herz.
Seine ganzen Betrügereien fliegen auf.
Und Amir Alami landet in Untersuchungshaft. November 2019. Amir Alami sitzt jetzt seit 3 Wochen in Untersuchungshaft, als ihn ein Brief erreicht. Und zwar vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Es hat eine Entscheidung gegeben bezüglich seiner Klage auf einen Referendariatsplatz. Alami darf tatsächlich seinen juristischen Vorbereitungsdienst antreten.
Also das war schon einer der, also bis heute
Weil das war so der erste Moment, wo ich schwarz auf weiß hatte, ey, das hast du dir verbaut. Also das war der erste Moment von vielen Momenten dann in der Haft, aber der erste Moment, wo ich dann wirklich, wo das nicht mal nur Gerede war, du bist so schlau, du kannst so, und das waren immer nur Gerede von Leuten, die es gut mit mir meinen. Aber da habe ich dann, okay, von einem Gericht quasi schwarz auf weiß, du hättest wirklich das und das machen können.
Für die Berliner Justiz ist das natürlich total peinlich. Also, dass sie diesen Beschluss veröffentlichen, während Alami, der angeblich bekehrte Jugendstraftäter, schon wieder in U-Haft sitzt. Ja. Aber diese kleine Nachricht, die hatte das OVG leider nicht erreicht.
Und man muss ganz klar sagen, auch für Ami Alami ist diese Nachricht natürlich furchtbar, weil damit wird so klar, er hätte wirklich auf ganz legalem Wege ja seine Karriere weiterverfolgen können. Wenn er eben nicht wieder betrogen hätte, ja, und er hätte auch ein echtes Familienleben haben können in Freiheit. Aber dieses Familienleben steht jetzt auf dem Spiel.
Wir haben alle Optionen auf den Tisch gelegt, ja. Also von hinten ist Abtreibung, Beratung, durchziehen, was auch immer. Und ja. Die Entscheidung konnten wir gar nicht treffen am Ende, weil ich dann in Haft kam. Und was soll ich ihr da sagen? Also wir hatten dann Briefkontakt, der war noch mit Briefüberwachung. Ja. Das heißt, es war alles ein bisschen...
Kurz in Störung?
Ja. Ist gerade 10, deswegen da muss dann geguckt werden. Nee, da war ja noch mit Postüberwachung und dann mussten wir sozusagen immer Brief ausloten. Und ich habe dann einmal, glaube ich, geschrieben gehabt, dass ich für längere Zeit erstmal wegbleiben werde und dass das ihre Entscheidung sein muss. Dass, egal wie sie sich entscheidet, unterstütze ich sie dabei. Und sie hat sich dann, also jetzt nicht so richtig geschrieben, wir behalten das, sondern dann kam halt ein Ultraschallbild und noch eins und noch eins. Und dann wusste ich, okay, sie möchte es behalten, ja.
Boah, ey, wie krass für diese Frau auch, das so durchzuhalten in der Situation, in der sie war. Aber ich muss ganz kurz nochmal zurückspringen. Was hat es da mit der Zählung auf sich?
Es ist immer, wenn die Gefangenen zurückkommen aus den Arbeitsstätten zum Beispiel, dann müssen sie erstmal alle in ihre Zellen und dann werden sie gezählt. Dann guckt man einfach, ob jeder da ist. Mhm. Und Alami saß bei mir beim Interview, also mussten sie mal zählen, ob er da ist und dann geht's weiter.
Wie geht es jetzt weiter mit Alami? Also er sitzt dort jetzt in Haft, seine Frau entscheidet sich dafür, das Kind zu bekommen. Wie geht es mit ihm weiter?
Er darf dann noch nicht mal bei der Geburt dabei sein. Also er stellt den Antrag, bei der Geburt dabei zu sein. Er wird abgelehnt und er wird dann schließlich zu 7,5 Jahren Haft verurteilt. Ich versuche mal zusammenzusammeln. Also wegen Urkundenfälschung, Betrug, versuchten Betrug, Beihilfe zum Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz, wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. Das war's, glaube ich. Mhm. Und das Krasse ist, ich hatte ja eigentlich erwartet, dass Alami jetzt sagt, was war ich für ein Idiot?
Ja, was er aufs Spiel gesetzt hat alles.
Ja, aber nichts da. Also er sagt, dass er seinen Rückfall nicht wirklich bereut.
Aber dass ich jetzt sage, oh Mann, da habe ich mir eine Riesenchance verbaut und das tut mir weh, das ist nicht so. Also ich mitleide mich da nicht selbst. Da bin ich zu ehrgeizig, dass ich jetzt sage, ja, da jetzt habe ich mir irgendwas verbaut. Ich sehe das nicht ein, auch wenn ich mir da, ich weiß ja, dass ich mir damit was verbaut habe, aber das lasse ich nicht an mich ran. Ich habe verloren. Also ich war auch in dem Sinne, also ich kann verlieren, aber es ist jetzt nicht so, also Niederlagen gehören ja dazu, die müssen ja nicht mal kleiner machen.
Heute ist Amir Alami 30 Jahre alt und hat den größten Teil seines Erwachsenenlebens im Gefängnis verbracht. Nach seiner Verurteilung kommt er zunächst in den Vollzug für Zeitstrafler, also für Strafgefangene, die nach wenigen Jahren wieder rauskommen. Doch hier will er nicht bleiben. Er will ins Haus 5. Zu den lebenslänglich verurteilten Mördern und Vergewaltigern. Warum?
Er will jetzt die Zeit im Gefängnis wenigstens so gut wie möglich nutzen. Also er kann sich hier besser auf sein Studium konzentrieren. Er studiert im Gefängnis weiter, macht eher zum Zeitvertreib den Fachanwalt Strafrecht. Und außerdem... Alami hasst alles Schmutzige, alles Laute, Stressige, Unstrukturierte. Und bei den Zeitstraflern, da gilt immer nach mir die Sintflut.
Die Leute sagen, ich gehe in einem halben Jahr und so benehmen sie sich auch. Also sind nicht alle so. Aber die nicht so sind, die sagen meistens, ey, warum soll ich jetzt sauber machen? Es wird doch eh wieder dreckig gemacht. Und so spielt sich das hoch. Und das ist dann einfach kein schönes Wohnen, sage ich jetzt mal überspitzt.
Und das Alami. Also seine Frau hat mir erzählt, er würde zu Hause nie die Wohnung verlassen, wenn auch nur ein benutztes Glas noch in der Spüle steht.
Ich möchte es ruhig haben. Fertig. Ich brauche keinen Trubel, wenn ich hier...
Mein Was Satz ist denn da los auf dem
Einwärtsstürzraum? Ja, da wird über den Flur gebrüllt, da wird dann da, was die Hygiene angeht, da wird das gekocht und dann wird das einfach, also das Kochen endet mit einem Topf vom Herd nehmen. Also da werden Sachen geklaut, da... Also dieses stundenlange Duschen, da kommt man so eine verdampfte, ekelhafte Dusche rein. Das ist so widerlich, ja. Also wirklich, Gemeinschaftsdusche habe ich kein Problem mit. Aber wenn man reinkommt und da kommt einer raus, der hat dann eine halbe Stunde auf volles Rohr, widerlich, ja. Und dann, wenn der Bart dann rasiert wird in der Dusche und dann werden die Haare nicht weggemacht und so, das ist einfach ekelhaft.
Und bei den Lebenslänglichen, da ist es eben anders. Respektvoller, sauberer.
Schön eingespielte Routine, ruhig, lange Strafen. Man merkt einfach den Unterschied zwischen einem Langstrafe und einem, der hat 2 Jahre und sagt, nach mir sind Flut. Also das ist schon ein Riesenunterschied, ja.
Und trotzdem muss man ja sagen, Amir Alami ist ein Cyberkrimineller und damit also schon ein ziemlicher Exot unter den Mördern. Also allein, wenn ich jetzt an die Geschichten von Rung oder Lumi denke, also diese Knastgeschichten haben wir auch bereits hier im Podcast erzählt, dann sind das natürlich ganz andere Typen, auch mit einer ganz anderen Biografie, mit einem ganz anderen Bildungsstand. Und auch, wenn Alami schwere Straftaten begangen hat, er hat nie einen Menschen umgebracht. Also ist das jetzt wirklich alles Sauberkeit, Ordnung, Struktur?
Nee, es geht um die ganze Atmosphäre da. Aber erstmal musst du auch überlegen, nicht alle haben so eine Biografie wie Rung und Lumi zum Beispiel, sondern da hast du ja auch die sogenannten Beziehungstaten, also Männer, die ihre Frauen umgebracht haben. Da sind ganz viele Akademiker sind auch unter den Lebenslänglichen. Da hat Alami natürlich schon Leute auf Augenhöhe. Aber grundsätzlich geht es ihm eher darum, dass die Lebenslänglichen ihre Ruhe haben wollen. Die leben da auf unabsehbare Zeit und die achten eben auch dann untereinander darauf, dass keiner mit Drogen übertreibt oder mit Gewalt. Und wenn einer stresst, dann kriegen ja alle Strafen. Dann gibt es einen Stationsverbund, so dürfen sie sich auf den Stationen frei bewegen. Und da hat keiner Bock drauf. Also einer hat mir auch mal erzählt, wenn so einer sich gar nicht anpasst oder ohne Ende nervt, dann haben die auch so ihre Mittel und Wege, den dann da rauszumobben. Also dann mal was in der Zelle zu platzieren, was da eigentlich nicht sein darf. Und dann wird so das Problem gelöst.
Also den LLern scheint viel eben an dieser ruhigen Atmosphäre zu liegen. Die leben ja auch dort. Und das ist eben was, da scheint Alami auch von zu profitieren. Das wird mir jetzt eigentlich erst so richtig klar, dass der genau deswegen, wegen dieser Art von Ruhe, auch wirklich gerne dort ist. Und das hat natürlich ganz viel mit den Strukturen zu tun, dass die Menschen dort den Rest ihres Lebens verbringen. Aber ich frage mich schon, wie kommen die miteinander aus? Weil die sind ja echt eine ungleiche Kombi. Wir haben die Mörder auf der anderen Seite und hier einen Betrüger. Wie funktioniert das?
Alami ist ein Anpassungskünstler, immer und überall. Und er sagt, auch im Gefängnis, da musst du nicht einsam sein. Also er hat schon ein paar Freunde gefunden, mit denen er, sagt er, sogar auch draußen mal ein Bier trinken gehen will, wenn alle wieder draußen sind. Und mit denen redet er auch über Privates und mit den einen macht er Sport im Freistundenhof. Und es gibt bei den LLern auch eine kleine Bibliothek, da treffen die sich und quatschen, trinken Kaffee. Und er hat sich einer Kochgruppe angeschlossen. Also die trifft sich jeden Samstag in der Küche der LLer. Jeder steuert irgendwas zu essen bei und dann kochen die zusammen. Und Alami sagt, das sei jede Woche sowas wie der Höhepunkt.
Das klingt auch sehr nett.
Ja, das muss auch ziemlich lecker sein. Also er hat mir immer mal ein paar Gerichte erzählt. Das klang nicht schlecht. Und das alles, also der ganze Alltag auf der Station der LLer, das spielt Alami in die Karten. Also da kann er seine Ziele am besten verfolgen. Und das ist wahnsinnig wichtig für ihn. Ich treffe ihn im November 2023 bei einem Ausgang mit seiner Gruppenleiterin Laura Blanage und wir wollen um den Flughafensee laufen. Der ist direkt um die Ecke von der JVA Tegel. Wir wollen erst spazieren gehen und dann zusammen was frühstücken. Eigentlich sind Ausgänge für Häftlinge immer eine schöne Sache. Aber Amir Alami, der wirkt nicht so, als sei er wirklich glücklich.
Es gibt 2 Momente, wo ich gleich strahle.
Ja, wenn sie über ihre Straftaten erzählen, über wenn irgendwelche Fälschungen geklappt haben, dann ist Also das weiß ich jetzt nicht, ob das nur der Satz von Frau Wilde ist, sondern ich glaube mit allen, mit denen sie zu tun haben, denen das auffällt. Wir waren ja dann letzte Woche draußen und er hat eben ein paar Dinge erzählt, wie er seine Straftaten begangen hat. Und da gab es so einzelne Momente, in dem dann dieses Gefühl von, ey, jetzt gerade ist er wirklich glücklich. Und das waren die, als er erzählt hat, wann, wie was funktioniert hat.
Ja.
Und genau, das ist hauptsächlich, also vor allem, wenn es um Fälschungen, was natürlich auch um Betrug, aber genau, es geht da hauptsächlich um Urkundenfälschung.
Also es scheint immer noch so zu sein, als wenn diese Straftaten, es ist so ganz wie am Anfang, wie aus der Kindheit noch, ne? Diese schönen Momente heraufbeschwören, wo es ihm richtig gut geht.
Ja, dieses glückliche Grinsen, das ist wirklich total auffällig. Der kann nicht anders, das ist wie so ein Reflex. Kaum redet der von Urkundenfälschung, dann strahlt er übers ganze Gesicht. Er, der sonst eigentlich immer so reserviert und irgendwie oben drüber steht, auf einmal ist alles nur noch Glück im Gesicht.
Aber es sind ja genau diese Straftaten, die ihn in den Knast gebracht haben, die ihn auch sein Familienleben gekostet haben. Und trotzdem ist da immer noch diese Freude scheinbar an dem Verbotenen. Also, was glaubst du, Katja? Kann er sich wirklich ändern?
Er sagt, er will jetzt seine Strafe absitzen und danach nie wieder zurück in den Knast. Und da bleibt er eigentlich nur, sich entweder nie wieder erwischen zu lassen, aber das hat er ja nun schon zweimal nicht geschafft, oder sich eben mit einem ganz normalen Leben abzufinden. Also mit Frau, Tochter, legalem Job und manchmal eben auch mit Langeweile. Er sagt, er will versuchen, das zu lernen.
Glaubst du ihm das?
Es ist schwer. Also alle, mit denen ich geredet habe, Kriminalbeamte, Gutachter, Bewährungshelfer, die Leute aus dem Vollzug, sagen, glaube nie, niemals einem Betrüger. Ich bin also nicht ganz sicher, ob alles stimmt, was er mir so erzählt. Und so ganz überzeugt scheint er ja auch selbst nicht zu sein. Also mal wieder die große Frage, erzählt er nur, was im Haus 5 alle hören wollen? Und will er vielleicht auch mich nur manipulieren?
Wir haben uns ja für diesen Podcast vorgenommen, herauszufinden, ob man im Gefängnis ein besserer Mensch werden kann. Und ich habe den Eindruck, umso tiefer wir eingestiegen sind, desto schwieriger fand ich es dann, tatsächlich dieser Frage wirklich auf den Grund zu kommen. Denn ich meine, wenn die Gefangenen ja schon selbst an sich zweifeln, dann ist es echt schwer, oder? Wie siehst du das, Katja?
Ja, aber auf der anderen Seite kann ja eigentlich genau das auch ein Zeichen der Ehrlichkeit sein, also der Reflexion. Also auch, dass sie das so offen zugeben. Und vor allem bei Alami aber habe ich gemerkt, das reicht nicht, irgendwelche Akten zu lesen. Es reicht auch nicht, mit ihm zu sprechen oder mit den JVA-Mitarbeiterinnen. So bekommen wir die Sache noch nicht richtig zu fassen.
In der nächsten Folge gehen wir der Wahrheit auf den Grund. Wir treffen Amir Alamis Frau und seine Freunde aus der Schule, um herauszufinden, kann man Amir Alami wirklich glauben, dass er sich ändern will? Bevor wir für heute raus sind, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Gerichtssaal 237, ein Podcast von unseren Kolleginnen Elke Spanner und Anna Rüther vom NDR. Die beiden sprechen über einige der spannendsten Kriminalfälle, die in diesem Gerichtssaal, dem 237 in Hamburg, verhandelt werden. Es geht um illegale Autorennen, Auftragsmorde und um Fragen wie, wann ist man im juristischen Sinne eigentlich schuldig und wann nicht? Was ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Gerichtssaal 237 findet ihr in der ARD-Audiothek. Unter Mördern, Leben im Gefängnis ist ein Podcast von Katja Füchsel und mir, Theresa Sickert. Eine Produktion von Rundfunk Berlin-Brandenburg und Tagesspiegel. Unsere Redakteurin ist Jill Hesse. Storycoach Adrian Breda. Executive Producer RBB Jens Jarisch. Executive Producer Tagesspiegel Sydney Gennies. Produktion und Sounddesign Michael Viol und Falk Andreas. Bis zum nächsten Mal.